Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Drei Minuten. Drei Minuten ist immer eine ganz gute Zeit. Also Popsongs sind in etwa so lang, Kinotrailer können so lang sein und das ist eben auch die Zeit, die man vielleicht gerade noch ein Video im Netz ganz schaut, so zwischendurch. Und das weiß auch der Islamische Staat. Die Propagandavideos, auf eines schauen wir gleich noch genauer, haben auch gerne mal um die drei Minuten. Bernd Siewitz, lass uns mal so anfangen. Nutzt der IS da die Sehgewohnheiten des Westens aus, um seine Propaganda zu machen?
Ja, das macht er ganz klar. Man muss auch sagen, diese Personen, die diese Videos produzieren, sind mit den westlichen Sehgewohnheiten auch aufgewachsen. Die kennen sich aus in den sozialen Netzwerken. Die wissen sozusagen, wie der Hase läuft, wenn ich mal so sagen darf.
Bernd Siewitz ist Film- und Medienwissenschaftler. Du bist momentan an der Uni in Mainz und du hast dich viel unter anderem mit der Ästhetik von IS-Videos beschäftigt. Und dafür nehmen wir uns heute mehr Zeit als drei Minuten. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Die Radio Wissen.
Bernd Siewitz ist zu Gast, Film- und Medienwissenschaftler. Bernd, du bist an der Uni in Mainz und an der Uni in Siegen ein bisschen aufgespaltet. Am Anfang darfst du dir was wünschen.
Oh, was darf ich mir denn wünschen? In welcher Hinsicht?
Ja, pass auf, hier kommt der Umschlag. Und da steht drauf, Moment. Hallo, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Bernd Siewitz. Und deine Aufgabe wird es sein, dich für eine zu entscheiden.
Okay.
Erste Möglichkeit, fast nach Sitzung in Mainz besuchen. Warst du schon mal?
Nee, aber ich bin jetzt auch dem Fasnacht nicht so abgeneigt.
Tatsächlich?
Ja, also ich bin jetzt, ich wohne direkt an der sozusagen Linie, an der Rosenmontagsumzug vorbeikommt und entweder man geht da in Klausur oder man macht irgendwie mit. Also da gibt es nur die zwei Alternativen.
Du hast lange Zeit auch in Mainz studiert, ne?
Genau.
Und da dann mitgefeiert auch beim Karneval?
Ab und an mal, ja.
Wo kommst du ursprünglich her?
Aus der Nähe von Worms, also auch nicht so wahnsinnig weit weg.
Okay, dann kann man sich im Karneval nicht entziehen. Eine zweite Möglichkeit wäre Schifffahrt auf dem Rhein nach St. Goarshausen, Klammer auf, Besuch der Lorelei.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Schon mal gemacht?
Ja, nicht bis ganz nach St. Goar, aber da bin ich auch öfters mit dem Zug unterwegs und das ist eine schöne Strecke.
Okay. Dritte Möglichkeit ist Videoabend, ein Spielfilm, eine Folge einer Serie. Bernd wählt aus.
Ja, ach, oh. Das ist natürlich sofort. Klar, jetzt als kulturbeflissener Mensch würde ich natürlich auch die anderen Sachen bevorzugen, rein pro forma, aber das ist natürlich so Leib und Magen beschäftigen.
Was würden wir gucken, wenn wir kurz bei Spielfilmen bleiben?
Da müsste ich jetzt wirklich tief graben. Also ich habe natürlich so ein paar Lieblingsspielfilme, aber das sind vielleicht nicht unbedingt die besten.
Zum Beispiel?
Das Russlandhaus mag ich zum Beispiel sehr. Das ist nicht so sonderlich bekannt mit Michelle Pfeiffer und Sean Connery, so ein Agentenfilm von John le Carré-Verfilmung. Gibt es noch so ein paar andere.
Was mit Serien?
Ja, da bin ich auch ein ganz großer Freund.
Was guckst du?
Was gucke ich? Jetzt muss ich gerade, ach, das sind so Fragen, die habe ich jetzt gar nicht so parat.
Was ist mit House of Cards zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, auch ganz, ganz groß, schön anspruchsvoll.
Was mit Sherlock?
Ja, da bin ich auch ganz großer Fan von.
Oder guckst du auch so Kitschkram? Also jetzt sage ich, Kitsch, guckst du auch Downton Abbey? Ich gucke es selbst, deshalb kann ich Kitschkram sagen.
Nein, es würde mich schon interessieren, aber es ist so viel Angebot und Serien guckt man ja nicht so schnell weg wie so ein Film. Okay. Ja, also da muss man sich schon drauf einlassen und es gibt wirklich so viele gute Serien. Da hinke ich auch immer noch so ein bisschen hinterher.
War dir immer klar, dass du sozusagen Richtung Film, Wissenschaft gehen wollen würdest?
Sagen wir es mal so, von klein auf habe ich mich mit Film ganz gerne befasst. Also das war schon in Jugendjahren tatsächlich die Passion. Dass es da beruflich hingeht, das war mir wirklich lange nicht klar. Ich wusste auch nicht, dass man das so in der Art machen kann. Und bin dann da über gewisse studentische, universitäre Unwege dann zum Glück in Mainz gelandet, wo man wirklich auch Filmwissenschaft als einzelnes Fach studieren konnte und noch studieren kann. Also nicht eingebettet in irgendwelche Medienwissenschaften. Publizistik habe ich hier auch studiert und da habe ich wirklich großes Glück gehabt, dass ich hier in Mainz an der Uni gelandet bin.
Ab wann hast du dich dann angefangen mit sowas wie Terrorästhetik und so mit dem IS erst oder früher schon?
Früher schon. Also ich habe meine Doktorarbeit über Terrorismus im Spielfilm geschrieben. Damit habe ich angefangen mit dem Projekt 2007, 2008 um den Dreh rum und habe mir da, wie gesagt, Spielfilme angeschaut zu vier Konflikten. Nordirland-Konflikt, die RAF in Deutschland, sogenannte Evil Arab-Stereotyp in Hollywood-Filmen und worauf ich schon ein bisschen stolz bin, weil das sehr selten ist oder selten behandelt wird, das Thema Terrorismus in indischen Filmen, also auch in Bollywood-Filmen, den sogenannten. Und über sozusagen die Art, wie da erzählt wird, wie erzählt erzählerisch quasi Terrorismus verhandelt wird und bewältigbar wird. Da bin ich dann quasi so Stück für Stück so ab 2010, ein bisschen später, dann auch in den Bereich der Online-Propaganda reingerutscht. Unter anderem mit diesem, erinnern sich vielleicht die meisten noch, Innocence of Muslims, also dieses Hetzpropaganda-Video, das für große Aufregung gesorgt hat.
Sag nochmal für die, die sich nicht dran erinnern, was sieht man da?
Das war vermeintlich eine Spielfilmproduktion, low oder no budget, aus Hollywood, zumindest geografisch, in der quasi der Prophet Mohammed geschmäht wird. Und davon gab es einen sogenannten Trailer, es war eigentlich eher so ein Zusammenschnitt aus diversen Szenen, der dann über das Internet verbreitet wurde. Evangelikale in den USA haben das sozusagen gepusht, dann haben es auf der anderen Seite in Ägypten wieder Islamisten aufgegriffen und für Stimmung gesorgt und plötzlich kam da so eine große Empörungswelle auf, die so ein bisschen zusammenlief mit den Mohammed-Karikaturen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil es zum Beispiel überhaupt nicht sicher ist, dass es diesen Film in Gänze überhaupt gibt. Und jeder sprach von diesem Film, meinte aber nur diesen Ausschnitt. Okay. Und das war einfach ein unglaublich spannendes Thema für einen Medienwissenschaftler, wie sich das Ganze verbreitet und wie das aufgenommen wird und wie darüber gesprochen wird.
Dann gucken wir heute Abend ein bisschen auf die Ästhetik auch von diesen Propaganda-Videos. Ben Ziewitz ist zu Gast. Und wenn du dich entscheiden würdest, würdest du dich, glaube ich, für den Videoabend entscheiden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, obwohl, das mache ich so häufig. Also vielleicht die Bootstour.
Okay.
Vielleicht alles zusammen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Ben Ziewitz ist zu Gast. Eine Londoner Stiftung hat mal nachgezählt. Mitte 2015 hat der IS in einem einzigen Monat 1146 Botschaften im Internet veröffentlicht. Im April 2015 war auch dieses Video dabei. Wir spielen mal ein paar Sekunden des Tons an, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt.
An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisa Bilila.
Fisa Bilila, im Auftrag Allahs heißt das, ist insgesamt 3 Minuten lang. Der Plot, wenn man es so nennen will, ist ungefähr so. Ein Mann sitzt in einem relativ hübschen Wohnzimmer, klappt seinen Laptop auf und sieht sich dann Videos an. Und dann besorgt er sich offenbar Anschlagsausrüstung und das Ganze endet mit einem Selbstmordattentat. Und diese Videos, die er sich anschaut, sind immer wieder klippig geschnitten. Das sind Kriegsbilder, das sind Massengräber, das sind echte Enthauptungen. Ich habe bei Reddit einen Kommentar dazu gefunden, der schreibt: Even though I know these are just slickly produced propaganda videos, I still find them chilling. Ben Ziewitz, fasst es das ganz gut zusammen?
Ja, denke ich. Es gibt noch mehr Aspekte dabei. Also jetzt von der Tonspur her klingt das nicht so professionell, wie es tatsächlich aussieht. Also das ist so ein sogenannter Naschid von Dennis Kuspert, der ja hierzulande vor allen Dingen auch sehr bekannt ist. Genau, der jetzt, ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder auferstanden ist, in Anführungszeichen, von den Toten. Also wurde mehrfach schon als verstorben gemeldet.
Deklariert, ja.
Genau, und das Video ist tatsächlich viel glänzender als sozusagen ist jetzt dieser
Sound.
Ja, genau. Und das Gruselige an diesem Video, das wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen, produziert wird, was wirklich sehr ästhetisch gemacht ist. Also immer auch bitte das in Anführungszeichen denken, wenn ich von Ästhetik oder Faszination spreche. Das ist das eine. Das andere ist natürlich diese selbstreflexive Ebene. Das heißt, wir haben eine Person, die sich in dem Videos vom Islamischen Staat anschaut, vom Al-Hayat Media Center. Das heißt, wir haben Film im Film quasi. Also hier wird sozusagen die Wirkung der Propaganda selbst gespiegelt. Und dann haben wir ja verschiedene Anleitungen. Also jemand, der eben daheim sitzt, der nicht am Kampf in Syrien oder im Irak teilnehmen kann, soll eben tun, was eben jetzt in letzter Zeit leider viele getan haben, nämlich daheim zu einfachen Mitteln greifen.
Ich glaube, auch im Text heißt es dann irgendwann, genau, auch wenn ihr in Europa seid, betreibt den Dschihad oder irgendwie sowas, genau, heißt es sinngemäß. Ne?
Genau, also gut, das geht dann bis hin zum Autobombenbau, aber auch mit dem Messer soll man einfach auf die Kuffar losgehen und auf die Ungläubigen und sozusagen tun, was man tun kann. Und der dritte Aspekt ist, dass es sozusagen, wie ich finde, so ein Geheimdienst-Flair hat. Also auf der einen Seite haben wir in Syrien und im Irak so diese Wüstenkrieger, die auch romantisiert werden in Bildern. Und jetzt haben wir eben in diesem Video so eine Alternative, mit der sich eben eventuell auch Sympathisanten hierzulande oder in anderen europäischen Ländern anfreunden kann. Also so ein Undercover-Agent, der hier in feinem Zwirn und mit schönen Accessoires hantiert.
Das sieht man unter anderem, also es ist relativ ästhetisch, glaube ich, ein BMW gedreht.
Genau,
ne?
Also wie ein Werbeclip.
Genau, auch. Wie ein Werbeprodukt fast, ja.
Genau, also Austausch von einem Koffer, ein Gewehr wird da über mit Internetanleitung zusammengebaut. Also da, das hat so einen ganz besonderen eigenen Reiz, der eventuell manche hier erreicht, die sozusagen vorher nicht überlegt haben, dass sie in dieser Art und Weise tätig werden können.
Das heißt, wir haben so eine Mischung auf der einen Seite auf hochprofessionell gedreht. Die Aufnahmen, die sie dann ja aus dem Krieg benutzen, scheinen Realaufnahmen zu sein. Ne? Da sieht man auch, da bricht so ein bisschen die Ästhetik. Wir haben einen echten Plot, wenn man so sagen will. Ja. Ne? Also ein Mensch, der sich einer Mission verschreiben soll, also ein Held in dem Sinne auch. Und wir haben diese sehr schnelle, klippige Schnittweise.
Ja.
Gibt es sonst noch Merkmale, wo du sagst, das ist wirklich ganz deutlich erkennbar eine Ästhetik, die sich daraus rauskristallisiert?
Ja, also das sind natürlich erstmal die Merkmale. Wir müssen, dürfen uns auch nicht täuschen, das ist wirklich ein Hochglanzprodukt hier vom Islamischen Staat, vom sogenannten. So sind nicht alle Videos. Ja, es gibt relativ viele, aber wirklich nicht alle. Da muss uns auch ganz klar sein, die Propaganda ist normalerweise nicht so aufwendig. Also in der reinen Masse her, das sind eher so kleine Kriegsaufnahmen oder Statements. Man versucht immer so ein bisschen zu ästhetisieren, mit Bauchbinden zu arbeiten, mit Einblendung, mit Infografiken. Und das ist eben etwas, was hier natürlich der IS, man muss es schon sagen, sehr handwerklich sehr gut macht. Und man erkennt so gewisse Merkmale, die zum IS gehören. Also die Art der Farben, so welche Kameras eingesetzt werden, das zieht sich schon wirklich durch.
Weißt du noch, wann du das zum ersten Mal gesehen hast?
Das war so im April 2015, ja.
Wie kommst du darauf? Also bist du in einem, keine Ahnung, ist das klein eurer Community, dass ihr regelmäßig gewisse Websites checkt?
Ja. Ja, okay. Ja, ist es. Ich werde jetzt hier keine nennen, verständlichen Gründen.
Ja.
Wobei das auch teilweise wirklich öffentliche sind aus anderen Ländern, tatsächlich auch aus den USA, die solche Videos eben dann einstellen. Es ist natürlich ein zweigleisiges Schwert. So auf der einen Seite bin ich natürlich selber froh, wenn solche Videos möglichst wenig erreichbar sind. Auf der anderen Seite bin ich auch als Forscher natürlich ein bisschen davon abhängig, dass sie verfügbar sind. Aber da gibt es leider kein Problem, denn solche Videos sind relativ einfach zu finden, wenn auch nicht mehr so einfach, wie es noch vor 2 Jahren der Fall war. Und auch wenn man da beispielsweise einen Blog hat, in dem direkt vom IS oder von nahen Gruppen oder Person dort etwas gepostet wird, dann verschwinden die auch immer relativ schnell, genauso wie in den sozialen Netzwerken, also bei YouTube beispielsweise.
Gesperrt, ja.
Ja, also das passiert mittlerweile relativ schnell, hilft aber nichts, weil die poppen dann irgendwo anders wieder auf, bei den anderen Netzwerken oder unter anderem Namen. Also das ist so ein Kampf gegen Windmühlen.
Sagt das auch was darüber aus, was für eine Zielgruppe so ein Video hat?
Ja, also diese Naschids oder Anaschid, wie es korrekt heißt im Arabischen, die zielen natürlich gerade an ein muslimisch geprägtes Publikum, möchte ich mal zunächst sagen. Also dazu zählen natürlich auch die Konvertiten. Und soweit ich eben mitbekommen habe, auch in Gruppen hierzulande werden diese Naschids dann als tatsächlich so eine gewisse Art von Popmusik auch wahrgenommen und gehört. Natürlich haben die da so einen gewissen Einschlag. Es ist ja auch nicht jeder Naschid gleich sozusagen extremistisch in der Hinsicht. Also es hat eine lange Tradition. Da ist jetzt auch gerade eine Studie, eine schöne, dazu rausgekommen. Wenn man sich diese monotonen Gesänge eben auch anhört, die haben ja schon etwas, was so hineinzieht. Also es gibt Aussagen von Konvertiten, die dann in die salafistische Szene hineingerutscht sind, die dann beschreiben, nachdem sie wieder eben ausgestiegen sind, wie das auf sie wirkt. Ja, dieses Monotone, das hat dieses Rhythmische, dieses Sprachgesang, also
das lullt einen so wirklich ein.
Kennt man ja auch aus anderen militärischen Kontexten, das ist jetzt nicht nur
IS-Propaganda.
Genau. Und das, wenn man das den ganzen Tag hört, das hat schon eine gewisse Wirkung und so einen gewissen Sog.
Die Radiowissen, eine Stunde Talk, Bernd Ziewitz ist zu Gast, du bist Film- und Medienwissenschaftler. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, den Menschen, den wir da hören, das ist Dennis Kuspert, war mal Berliner Gangster-Rapper, kann man glaube ich so sagen, denn das Bemerkenswerte ist ja, es ist ein deutscher Text.
Ja, das ist auch ein bisschen verwunderlich. Er war so 2014, 2015 enorm präsent da. Man hat dann so hintenrum mitbekommen, dass er so eine Prominenz da bekommen hat. Gerade natürlich für ein deutsches Publikum, das dem Kalifen, in Anführungszeichen, da nicht gepasst hat und er sich so ein bisschen zurücknehmen sollte. Das ist natürlich sehr, sehr faszinierend, eben, dass der Text eben hier ein deutscher Nasheed ist. Und vor allen Dingen, das ist verwunderlich, in diesem Video selber sind Textpassagen aus dem Koran beispielsweise zu sehen und die sind auch auf Deutsch. Also wir haben nicht hier irgendwelchen englischen Text, sondern das ist schon direkt sozusagen für ein deutsches Publikum gezielt gedreht. Natürlich ist das Ganze dann auch auf Englisch untertitelt, um dann möglichst auch andere zu erreichen. Aber dieser Aufwand speziell für ein deutsches Publikum, das ist auch keine Alltäglichkeit.
Wie ist das bei ihm? Du hast das vorhin so gesagt, er ist möglicherweise tot oder nicht tot. Gibt es über sowas gesicherte Erkenntnisse? Ich glaube, der Wikipedia-Eintrag sagt, er sei letzten Herbst bei einem Einsatz der Amerikaner getötet worden. Aber genau, ganz sicher ist es nicht. Ich glaube, Spiegel Online hat danach geschrieben, er sei wieder auferstanden.
Ja, das Pentagon hatte das vermeldet. Wie gesagt, das war nicht das erste Mal. Er war schon mal verwundet worden und tauchte dann sozusagen wieder auf. Danach, nach seinem Tod oder vermeintlichen Tod, sind auch wieder Videos erschienen im Netz, wobei man jetzt auch nicht weiß oder man eher vermutet, dass die dann aus der Zeit vor seinem echten oder vermeintlichen Tod stammen. Dann gibt es in den sozialen Netzwerken auch wieder tatsächlich Hinweise darauf, dass er doch wieder lebt. Wie weit man den jetzt trauen kann oder inwiefern da einfach nur Gerüchte gestreut werden, weiß man nicht. Also das ist alles sehr, sehr undurchsichtig. Aber es würde mich nicht wundern, wenn er tatsächlich doch wieder
irgendwo auftaucht.
Ja, genau. Ja.
Das ist kein typisches Video, sondern das ist hochglanziger. Damit sticht es schon ein bisschen aus der Propaganda sonst raus, richtig?
Ja also Hochglanzproduktion selber gibt es natürlich sehr, sehr viele. Kommt auch an, was man unter Hochglanz versteht. Also hier bei diesem Video finde ich das Bemerkenswerte, auch in Anführungszeichen, dass es wirklich so eine Story erzählt, dass es wirklich erzählerisch ist. Das finde ich bemerkenswert, weil oftmals haben wir einfach nur Videos, in denen verschiedene Statements aneinander geschnitten werden, so Erklärstücke, kleine Infografiken zur Weltlage, in denen sich der IS selber erklärt, seine Struktur erklärt oder sozusagen die Gründe, weswegen man so handelt. Und vor allen Dingen, das ist auch ganz wichtig, das wird hierzulande auch in der Berichterstattung über den IS immer gerne so ein bisschen unterschlagen. Wir haben immer so das Auge auf die Gräuelpropaganda, ganz massiv natürlich die Drohung oder natürlich auch vor allen Dingen die Hinrichtungsvideos, die Enthauptungsvideos. Aber ein ganz starkes Argument oder ein ganz starkes Thema ist tatsächlich Vergeltung. Also das hat man jetzt auch beim aktuellen Dabiq-Magazin gesehen. Es wird immer damit argumentiert, man verteidige sich nur. Man wird angegriffen, es werden die Luftanschläge der Koalitionstruppen ins Feld geführt und sagen hier, wir betreiben Terrorismus nur als Widerstand, als Gegenwehr. Und das ist auch etwas, was, soweit ich gehört habe, eben auch bei denjenigen, die sich hier in jungen Jahren oder politisch empört sind, natürlich sich dem IS anschließen. Also das ist wirklich ein starkes Argument, eine starke Erzählung und da was dagegen halten, das ist natürlich schwierig.
Was sagt uns das, wenn wir all das sehen, über die Medienkompetenz des IS aus? Das heißt doch, da muss eine große Medienkompetenz schon da sein.
Ja, also gut, dieses Opfernarrativ, das ist nicht neu. Also das gibt es zu jedem terroristischen Konflikt. Ja. Und aber jetzt rein, was die Gestaltung anbelangt, kann man davon ausgehen, dass sie zumindest bei den ganz, ganz großen Produktionen, die dann auch so 50 Minuten gehen, eventuell eine tatsächlich professionelle Medienagentur haben, die eben das schneidet, die das sehr professionell versieht mit Grafiken, mit Animationen. Das ist eben nichts, was man eben mal eben so auf einem Laptop macht. Ja. Nichtsdestotrotz sind einfach die Medientechniken, die wir haben, so stark und so, was die Möglichkeiten anbelangt, so vielfältig und so enorm geworden. Also jeder hat von uns eine ziemlich gute Kamera mittlerweile im Handy oder auf seinem Laptop ein Schnittprogramm. Und allein damit kann man schon ziemlich eindrucksvolle Sachen heutzutage machen. Und auch, also man kann erkennen an der Schärfentiefe bei den Videokameras, dass es da hauptsächlich wohl mit DSLR-Kameras,
also digitaler Spiegelreflex,
genau, gedreht wird. Das heißt, das sind eben auch Kameras, die kosten so um 1.000 Euro rum und man bekommt HD-Bilder. Ja, also das ist heute sozusagen
kein großer Aufwand.
Genau. Und Medienkompetenz, jeder hat von uns selber genug, wenn vielleicht auch nicht genug insgesamt. Dass da junge Leute, die sich damit beschäftigen, da schon eine ganze Menge erreichen können.
Jetzt kommt am Anfang zum Beispiel, und du hast den Namen vorhin auch gesagt, an dem Video von Fisabilli La ist am Anfang das Logo des Al-Hayat Media Centers. Mhm. Muss man sich das vorstellen, wirklich als die Spinne im Netz, wo die Fäden dann zusammenlaufen, als zentrale Instanz?
Nein, wir haben natürlich relativ wenig Einsichten, wie das tatsächlich organisiert ist und wo die sitzen, wie viele Personen und so weiter. Aber Al-Hayat Media Center ist so quasi die Medienagentur, die speziell sich an ein, in Anführungszeichen, westliches Publikum richtet. Also tatsächlich an Europa, USA, aber auch Japan oder früher war das auch so an Russland. Also die tatsächlich so das Ausland in gewisser Weise bespielen, also das Ausland, das sich jetzt außerhalb der Region. Das ist die eine Medienagentur oder Medienstelle, dann haben wir quasi die zentrale und älteste Medienabteilung, das ist Al-Furqan Media. Die stammen noch aus der Zeit sozusagen des Irak-Konflikts, also als der IS noch nicht IS war, sondern Al-Qaida im Irak und so weiter, also die Nachfolgeorganisation. Das ist wohl die zentrale Stelle, die eventuell auch direkt dem Scheich unterstellt, spekuliere ich jetzt mal. Und dann haben wir sozusagen einzelne Medienoutlets, also Einat Media, die für Naschids zuständig sind, die produzieren, also sozusagen die Audioinhalte, auch Koran-Zitationen produzieren. Al-Bayan Radio, eine Radiostation in Mosul, die eben auch online Radioprogramme anbietet, die man sich auch über eine Android-App anhören kann oder konnte. Ich weiß nicht, ob die jetzt stillgelegt ist und so weiter. Also so verschiedene Abteilungen. Und dann hat nochmal jedes Vilayat, also jedes Gouvernement, seine eigene Abteilung. Also das sind so die zentralen Haupteinrichtungen, die über allem stehen. Und dann eben die regionalen.
Finanzierung?
Ja, keine Ahnung. Also was heißt jetzt konkret? Natürlich der IS hat seine diversen Einnahmequellen, Ölverkäufe, Erpressung etc. Natürlich auch, dass wirklich die Finanzen, die geraubt wurden bei der Einnahme von Mosul. Ich glaube, dass das von Finanzierung natürlich auch sozusagen insofern nicht unbedingt wichtig ist, als natürlich die da arbeiten, das auch ganz dezidiert als quasi Dienst am Kalifat begreifen. Also es gibt auch ein Video, in dem die Online-Krieger im weitesten Sinne auch tatsächlich gelobt werden und es wird ihnen beigebracht oder es wird ihnen sozusagen suggeriert, dass sie genauso wichtig sind wie diejenigen, die mit der Kalaschnikow im Feld kämpfen. Also das ist wirklich eine straffe Organisation da und Finanzierung, glaube ich, ist da gar nicht so
kein Problem. So ja. Straff und professionell. Auf jeden Fall die Medien vom Islamischen Staat organisiert. Ben Ziewitz ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Hast du in den vergangenen Tagen neue Videos gesehen? Ich denke an sowas wie München passiert, Würzburg passiert, Ansbach passiert. Auch wenn jeder dieser Fälle anders liegt, sind das ja Ereignisse, auf die sich der IS auch ganz gerne mal draufsetzt. Also tauchen dann Videos auf?
Ja, nein, also jetzt so direkt nicht. Ich glaube, dafür ist es auch noch ein bisschen zu kurzfristig. München würde ich auch generell ein bisschen rausnehmen. Mhm. Natürlich so in der Wahrnehmung spielt das eine Rolle, spielt das auch zusammen, aber das war ja kein terroristisches und kein IS-Attentat. Es gab, was eben dann rausgekommen ist, waren eben diese Bekennervideos, die eben AMAK, also die Presseagentur quasi dann noch mit dem Logo versehen hat und ein bisschen aufbereitet hat. Das waren so die Videos, die jetzt eben rausgekommen sind. Ansonsten Produktion selber nicht. Was es gibt, ist die 15. Ausgabe des Dabiq-Magazin.
Das ist Print oder Video?
Weder noch, also eher Print, aber es ist eine PDF-Postille, die schon so seit 2014 auch sehr hochglanzmäßig daherkommt. Also wirklich auch gestalterisch immer besser wird, muss man sagen, sich wirklich orientiert an gewissen Gestaltungsstandards. Und die haben eben diese Fälle eben aufgegriffen, wenn auch nur so im kleinen Rahmen. aber in ihre Liste ihrer Militäroperation sozusagen gleich mit eingereiht. Und vor allen Dingen, es ist eine Ausgabe, die sich ganz direkt an den Westen wendet. Und ja, also es ist wirklich sehr, sehr unheimlich, weil wir haben hier die komplette IS-Ideologie und das Selbstverständnis wirklich zum ersten Mal so wirklich in einer Zusammenfassung, die sich eben ganz bewusst an den, in Anführungszeichen, Westen richtet.
Woran merkst du das? Also was steht da drin?
Ja, also die Ansprachen sind auch direkt an Christen beispielsweise gerichtet. Normalerweise haben wir einfach andere Themen, die mehr regionalspezifisch sind. Es kommen mehr Darlegungen, also warum man denn kämpft, wieso denn quasi das Christentum, so wie es praktiziert wird, angeblich das Falsche ist. Also man hat keine originalen Quellen. Jesus hätte nichts hinterlassen oder zumindest wenn etwas da war, dann ist es verloren gegangen und so wäre eben das Christentum in seiner Auslegung verfälscht worden. Das heißt also, hier wird schon argumentativ tatsächlich Westlern, in Anführungszeichen, aber auch eben denjenigen, die im Westen sitzen und eventuell mit dem Gedanken spielen, sich dem IS anzuschließen. Also denen wird tatsächlich Argumentationsmaterial geliefert und auch tatsächlich so die ganzen klassischen Argumente, die wir gegen den IS ins Feld führen, in Talkshows beispielsweise. Also dass doch auch Christen sozusagen die Religion, eine Religion des Buches ist, die vom Propheten anerkannt wurde und so weiter und so fort. Also auch dass der Koran Gnade predigt, also auch das Wort Mercy im Englischen kommt da immer wieder vor. Das heißt, es ist sehr, sehr unheimlich, wie der IS tatsächlich so eine hermetische und nicht gänzlich unlogische Argumentationslinie und Sichtweise darstellt. Und ja, also das ist tatsächlich, wie gesagt...
Wie lang ist denn das PDF dann?
Das sind so 75 Seiten. Das hat
auf
auch
Englisch?
Wirklich, ja, das hat auch wirklich... Es ist sehr faszinierend, aber wirklich keine leichte Kost. Also ich habe das gestern hier tatsächlich durchgelesen und ja, da schnauft man danach, muss man dann danach mal wirklich durchatmen.
Das heißt, du bist in deren E-Mail-Verteiler und kriegst das dann oder wie?
Nein, ich hab dann über quasi soziale Netzwerke erfahren, dass es rausgekommen ist und dass es sich eben speziell auch eben die Attentate der letzten Zeit aufgreift und dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und eine Quelle gefunden, die immer wieder vom IS genutzt wird, die aber sozusagen ein freies Archiv ist im Internet und eigentlich für gute Zwecke gegründet wurde, aber da setzen die sozusagen ihre Inhalte rein und dann dauert es vielleicht ein bisschen, aber dann sind die auch wieder raus.
Aber in dem Zwischenzeit findet man es.
Ja. Ja, das sind wie quasi so, naja, wie soll ich sagen, Parasiten, ja, die sich sozialer Dienste und Websites bedienen, die Propagandisten und naja.
Aber das sind dann so einzelne Aufsätze, die sich diesen Themen zuwenden, was weiß ich, die Lügen des Christentums oder die falschen Argumente des Westens oder irgendwie sowas? Oder?
Genau, okay. So was in der Art. Also ein langes Vorwort, in dem dann wirklich erklärt wird, warum. Auch eins, weswegen die westliche Frau in Gefahr sei. Also da wird erstmal sozusagen wird Marx, Sigmund Freud etc. werden da als Person dargestellt, die einfach den Westen in die Dekadenz geführt haben mit ihren Ideen, dass sozusagen der Mensch vom Unterbewussten bestimmt wird und mit diesem Blick auf soziale Schichten. Und man sollte also in jedem Menschen sei angelegt, doch eben die Hinwendung zu Gott. Die Erkenntnis, was richtig und was gut ist. Und das wäre sozusagen durch solche modernen Entwicklungen, wäre das überdeckt. Und die Frau leider ist auch in Gefahr als Wesen, weil sie hat ihre Rolle verloren. Sie ist zuständig dafür, quasi dem Mann untertan zu sein und den Haushalt zu führen. Und hat nichts verloren im Kampf oder in der Politik. Also das sind so Thesen, da schüttelt man wirklich den Kopf. Aber mein Gott, das kennen wir ja auch aus anderer politischer Ecke teilweise. Ja,
wie schaffst du das, dich immer wieder so damit auseinanderzusetzen? Das ist ja auch nicht ganz unanstrengend.
Nee, ist es wirklich nicht. Also ich habe das mal wirklich für gewisse Termine, wenn man sich vorbereitet, so 1-2 Tage am Stück geht das und dann muss man sich wieder mit irgendwas drumherum befassen. Also mit der Propaganda selber, das ist wirklich keine leichte Kost. Aber es ist aber auch gar nicht mal so die Grausamkeit, sondern es sind wirklich diese ideologischen Thesen, die dann gerade in den Videos auch viel flacher auftauchen. Und irgendwann ist man dessen auch überdrüssig, weil es einfach nicht sonderlich anspruchsvoll ist.
Genau, relativ banal dann letztendlich auch daherkommt.
Ja, es ist immer, und diese Heldenverehrung und so weiter. Also es ist teilweise abstoßend und teilweise natürlich, wie gesagt, von der Gestaltung aus einem professionellen Blick faszinierend. Aber da braucht man schon gewisse Pausen einfach auch. Und das ist eben auch das Problem, dass man nicht entweder seelisch angeknackst wird oder zum Zyniker wird. Ja, aber man braucht auch so ein bisschen schwarzen Humor für die Distanzierung. Das hilft schon. Das ist dann für andere Außenstehende vielleicht nicht immer so ganz nachvollziehbar, wie man da so gewisse Scherze dann machen kann oder wie man so mit einer gewissen Augenzwinkern teilweise auch darüber spricht, zumindest im professionellen Kreis mit Jugendschützern oder anderen, die im Bereich Terrorismus forschen. Da herrscht dann immer so ein ganz gewisser Duktus dann. Aber das ist einfach wirklich nötig für den inneren Schutz.
Um dann auch wieder sich der Arbeit zuzuwenden, ein Stück dekodieren zu können. Hm. Ja, sagt Ben Ziewitz, ist heute Abend zu Gast in der Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Wir reden ein bisschen über die Ästhetik auch der IS-Propaganda-Videos. Bernd, als Filmwissenschaftler verstehst du deine Aufgabe vor allen Dingen darin, diese Botschaften zu dekodieren?
Ja, jein. Also ich schaue mir an, und wir haben ja hier auch in Mainz sind dabei, gerade ein Forschungsprojekt aufzubauen. Dschihadismus im Internet haben wir das jetzt mal so genannt als Arbeitstitel. Und da wollen wir uns die Gestaltung vor allen Dingen anschauen, also die sogenannte Ästhetik. Und zwar in der Hinsicht, wie quasi der IS zugreift auf das, was wir so als westliche Medienästhetiken bezeichnen. Also die sogenannte, was ein bisschen problematisch ist, aber doch sehr eingängig, diese Hollywood-Ästhetik beispielsweise. Oder wie Computerspiele da verarbeitet werden, beziehungsweise so die Anmutung. Oder Musikvideos, Werbeclips, aber vor allem auch so das News-TV. Also welche Stilismen da genommen werden, um wirklich attraktiv zu sein. Und zu wirken, und im nächsten Schritt oder parallel dazu wollen wir uns eben anschauen, wie die Aneignung dann wiederum im Netz angeeignet wird, weil der IS ist sozusagen ja nicht so ein homogener Propagandablock, sondern der hat viele Fanboys, wie das Peter Neumann mal geschrieben hat, für verschiedene Fans, die das aufgreifen, selber wieder Inhalte produzieren, und auf der anderen Seite haben wir aber auch diejenigen, die dagegen halten und selber eben in irgendeiner Form das parodieren beispielsweise. Und das wollen wir so ein bisschen tatsächlich in den Blick nehmen, nicht eben von der Medienpsychologie, von der Wirkung zumindest direkt her, sondern tatsächlich, wie sind so die Gestaltungsmittel, wie wird damit ästhetisch umgegangen? Und das, denke ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Natürlich spielen dann da auch die Inhalte eine gewisse Rolle, also diese verschiedenen Themen oder Narrative oder Frames, wie man so schön sagt. Also gerade das Frame des Krieges oder eben der Vergeltung. Aber auch ganz wichtig bei der Propaganda, wird auch hier immer ein bisschen unterschlagen, ist, dass der IS als Staat, also sein Staatengebilde, sein Kalifat, als so ein utopischer Sehnsuchtsort verkauft, ja. Also etwas, wo man bitte doch hinreisen soll. Hier können Muslime in Freiheit leben, können so leben, wie sie es möchten, unter ihresgleichen. Da wird wirklich die Stimmung wie von so einem netten Grillabend erzeugt. Also man kann da unter sich sein. Es ist ein herrliches Leben, und wer ein rechter Muslim ist, soll sozusagen bitte da hinkommen.
Ist dann ein Film, wie den Jürgen Todenhöfer gemacht hat, Inside IS, er war 10 Tage in Mosul, zeigt er auch die Menschen, zeigt, wie sie sich auch auf Selbstmordattentate vorbereiten, hat auch ein Buch dazu geschrieben und erzählt auch so ein bisschen von einem normalen Alltag. Er macht das in Anführungszeichen, aber es wird so ein bisschen auch deutlich, die Menschen leben da normal. Hilft das als Gegenöffentlichkeit oder befeuert das eigentlich genau diese Sichtweise, die du gerade geschildert hast?
Oh, das ist schwierig, zu Herrn Todenhöfer was zu sagen. Also ich habe sein Buch gelesen, ich habe den Film gesehen. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Jürgen Todenhöfer Feind oder so. Also ich habe da ein relativ entspanntes Verhältnis dazu.
Erstmal schafft er einen Einblick, den ich sonst nicht kriege.
Ja, also inwiefern der natürlich auch geprägt ist durch Herrn Todenhöfers Brille, ist wieder was anderes. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Denn auf der einen Seite bekommen wir keinen wirklich akkuraten natürlich Einblick in das Land. Den kriegen wir aber auch so nicht. Mhm. Ja, also wir haben keinen Kameramann vor Ort. Und wenn man eben sagt, also der IS ist eine absolute Terrordiktatur und alle sozusagen sind unter seiner Knute und können überhaupt nicht mehr normal leben, dann ist das vielleicht eben so überzogen, wie eben, wenn der IS sagt, alles ist ganz wunderbar, wir haben überhaupt keine Probleme. Es gibt das kann man sagen, es gibt ökonomische Probleme, die Infrastruktur bröckelt, es wird da nichts getan. teilweise. Und die Finanzen sind auch nicht mehr so da. Also da, man merkt schon, es funktioniert nicht mehr so wie Anfang, also wie jetzt in der Anfangsphase. Aber ja, er gibt eben einen Einblick und ich glaube, ich finde Herrn Tonhöfer und sein Buch und sein Film, auch wie darüber berichtet wird, ist eigentlich sehr, sehr selber als Gegenstand sehr, sehr spannend, weil es einfach zeigt, dass der IS so eine gewisse positive wie negative Faszination einfach ausübt. Ja, also der IS, was ist das? Das sind so die, das ist was in unserer Zivilisation heute so gar nicht mehr denkbar gewesen ist. Also sowas absolut Radikales, sowas
Anachronistisches.
Ja, und das ist, glaube ich, ganz interessant zu schauen, generell wie Medien mit dem IS umgehen. Ja, also wird er dämonisiert? Also ich glaube, das macht auch leider so ein bisschen die Attraktion für junge Menschen, die mit ihm sympathisieren, aus, dass er so absolut anti ist. Er ist absolut dagegen. Also wir können nicht mehr mit Punk provozieren. Also sozusagen da, womit man wirklich heute noch Lehrer schocken kann oder die Gemeinschaft, zumindest so das, was wir darunter im Westen so verstehen, das ist, wenn man sich zum IS bekennt. Ja, also das ist so, da ist noch wirklich das Protestpotenzial dahinter. Und da erkennt man eben auch bei Tonhöfer und wie gesagt, wie bei ganz anderen, wir versuchen so das einzuordnen. Was ist denn das, dieser IS? Was sind denn diese bärtigen Männer, die ja dieses Klischee vom bösen Muslim mit dem Schwert sozusagen ja übererfüllen? Das ist ja wie so eine Karikatur, die zum Leben erwacht ist. Und da haben wir wirklich ganz, ganz große Probleme, das irgendwie einzuordnen, das sozusagen damit gedanklich und psychologisch mit umzugehen. Und da in diesen Bereich fällt dann auch eben Tonhöfer, der ja auch immer sagt, er will selber verstehen. Er hat, wie ich finde, so ein bisschen sehr einfache Sichtweisen, also immer die Fokussierung auf Krieg und den Westen. Da gibt es, was nicht falsch ist, aber das ist
nicht komplex zu kurz genug.
Ja. Gut, aber ansonsten, wie gesagt, ich mag mich auch gar nicht groß zu ihm äußern. Ja. Wie gesagt, ich habe da mit ihm gar kein Problem.
Ja. Was heißt das denn? Einen Satz hast du vorhin noch gesagt, der ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben. Du hast sinngemäß gesagt, wenn du diese 75 Seiten PDF-Postille liest, dann hast du auch das Gefühl, es ist ein sehr abgeschlossenes System. Jetzt sagst du auch gleichzeitig, es ist sehr schwer, das für uns auch so greifbar zu machen, richtig nachzuvollziehen. Was machen wir denn jetzt auch mit den Erkenntnissen, die aus eurer Medienwissenschaft kommen? Also wie können wir mit denen wieder auch in den Dialog eintreten, damit das irgendwie lösbar ist?
Mir geht es in der Arbeit ganz direkt, wir haben ja auch andere im Team, aber ich spreche jetzt mal von mir, dass es mir eben geht um so eine gewisse Medienkompetenz, die da entwickelt wird. Also wie kann ich sozusagen mir diese Videos anschauen und tatsächlich bewusst machen, mit welchen Mitteln da gearbeitet wird, mit der Zeitlupe beispielsweise, um sowas pathetisch zu gestalten. Und wenn ich sowas sehe, und das habe ich eben aus dem Filmwissenschaftsstudium wirklich sehr eindrucksvoll selber erfahren, dass wenn man dafür mal ein Auge hat, wenn man dafür mal einen Begriff hat, dann betrachtet man sich solche Videos auch ganz anders. Wenn man merkt, wie hier sozusagen rhetorisch gearbeitet wird, wie wir manipuliert werden wollen und jeder Spielfilm versucht in gewisser Weise zu manipulieren, er will gewisse Emotionen, gewisse Affekte wecken und wenn wir das sozusagen vielleicht auch mehr verbreiten können und mehr Medienkompetenz in dieser Hinsicht mehr verbreiten, dann sehe ich Medienkompetenz auch tatsächlich als ein bisschen Radikalisierungsprävention.
Sehen, was passiert, ein bisschen gucken lernen, sagt Ben Ziewitz. Ist heute Abend zu Gast gewesen in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Ja, vielen Dank.
Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Ciao.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.